Hallo und herzlich willkommen beim Nurimam Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, denn ich habe heute die wundervolle Stefanie bei mir im Podcast. Stefanie und ich, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Die Reise hat eigentlich mit dem Wochenbett-Kochtraining angefangen und mit dem Bestellen von ihrem Buch. Und sie ist eine so wahnsinnig inspirierende Frau und sie erzählt dir heute einiges über die Doula-Arbeit, warum Doulas auch so eine wichtige Rolle bei der Geburt spielen. Dann die ganze Pionierarbeit um das Thema Wochenbett und warum eben auch Achtsamkeit im Wochenbett so wichtig ist. Und eben auch die Neuinterpretation von dem Wort starke Frau. Also, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Und wenn dir diese Folge gefällt, lass uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
Da. Hallo und herzlich willkommen im Nurimam Podcast. Ich habe heute eine wundervolle Gästin da. Bin ich richtig, richtig stolz, weil wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger. Und ich glaube, das weiß sie gar nicht, aber ich war so ein bisschen Fangirl. Denn ich habe das, was war das dann? Ich habe das Wochenbett-Kochtraining gemacht und da war die liebe Stefanie zu Gast und da ging es um den Business Call und ich hatte zwei schreiende Kinder im Hintergrund. Ich habe mich dauernd auf Mute gemacht, aber ich musste meine Fragen an dich stellen einfach, weil du hast mich so inspiriert und deswegen, ich bin richtig, richtig stolz, dass du heute bei uns im Podcast bist und für alle, die dich noch nicht kennen, erstens sofort alle zur Steff auf ihre wundervollen Instagram-Account. Aber magst du dich einmal für alle vorstellen?
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Offenbarung, dass du Fangirl warst. Ich habe das ja auch total oft mit Frauen. Ganz, ganz tolles Intro. Ja, also mein Name ist Stefanie Jone. Ihr findet mich im Internet vor allem unter Warrior Woman. Das ist mein Doula-Account. Ich arbeite seit 6 Jahren, eigentlich seit der Geburt meines Sohnes, als Doula, bin Holistic Women's Health Coach, Yoga-Lehrerin und habe so einige Projekte, über die wir, glaube ich, heute auch ein bisschen sprechen werden, aufgezogen, die sich alle im Groben um das Thema Frauengesundheit, Gesundheitsfürsorge für Frauen drehen. Und genau, ja.
Mega, mega. Soweit mal. Also vor allem auch richtig wichtige Arbeit, die du machst. Und wenn wir jetzt mal da so ein bisschen reindiven, das heißt, du hast gesagt, seit der Geburt von deinem Sohn, was hast du da vorgemacht?
Alles. alle, die sich mit Human Design auskennen, ich bin Manifesting Generator, das sagt dann schon ganz, ganz viel. Ich komme aber eigentlich aus der PR, aus der Kommunikationsbranche, habe lange auch als Redakteurin gearbeitet. Ursprünglich studiert habe ich mal Kunstgeschichte, um vielleicht nochmal so ganz von vorne auszuholen. Habe dann tatsächlich lange beim Musikfernsehen gearbeitet, witzigerweise. Und bin dann vom Musikfernsehen in die Modebranche abgerutscht, habe da in Agenturen gewirkt, habe eben geschrieben, vor allem über Lifestyle-Themen, hatte zwischendrin auch ein Schmucklabel. So, jetzt haben wir einmal die ganze Bandbreite. Und bin dann tatsächlich, wie ich schwanger geworden bin, oder wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ganz viel in diese Themen eingetaucht. Also ich habe damals für viele Lifestyle-Magazine geschrieben, wo ich sofort irgendwie so war, kann ich irgendwas zu dem Thema machen? Und sie waren alle total offen, was mich voll überrascht hat. Mhm. Für mich war das ja ziemliches Neuland mit Anfang 30, mein Freundeskreis ungefähr in demselben Alter. Ich war so ziemlich die Erste, die da irgendwie gestartet ist mit dieser Thematik. Und das war total schön, weil ich dadurch irgendwie ganz tief in dieses Thema eingetaucht bin, ne? Weil ich einfach recherchiert habe, Leute interviewt habe, so ein bisschen für mich rausfinden wollte, was gehört denn da jetzt alles dazu, außer das, was in den Büchern steht. Mhm. Und dann war so mein Interesse geweckt, dann habe ich einfach Blut geleckt und eigentlich nach der Geburt von meinem Sohn dann gemerkt, ich kann und will gar nicht so richtig in dieses alte Leben zurück. Das ist ja ein sehr spannendes Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen haben, Menschen haben, die dann irgendwie in diese Elternschaft rutschen und merken, okay, viele Dinge verändern sich einfach und so diese Sinnhaftigkeit stellt sich dann oft in Frage und dann will man irgendwie sich vor allem beruflich nochmal umorientieren und das ist dann passiert.
Ja, das ist, also ich finde es auch total cool, weil ich kann das total verstehen. Bei mir war es genauso. Da sitzt du dann irgendwie am Schreibtisch und so, warum mache ich das hier überhaupt? Wo ist der Sinn dahinter? Aber ich finde das so spannend. Das heißt, du hast während der Schwangerschaft einfach für dich durch Bücher auf die Geburt dann vorbereitet und das war sozusagen so der Einstieg wahrscheinlich auch. Und ich finde es dann auch so spannend, wie sich das dann auch einfach weiterentwickelt. Ne? Da liest du so ein Buch und denkst dir so, ich muss noch mehr erfahren. Aber das heißt, du warst auch eine Schwangere, die sich vorbereitet hat auf die komplette Thematik.
Ja, ich habe mich relativ früh schon vorbereitet. Ich erinnere so, erstes Trimester, ich liege in der Sonne auf der Terrasse und habe, ich glaube, das erste Buch, das ich gelesen habe, war Flowbursting. Ich weiß gar nicht. Das fand ich schon mal total spannend, so diesen ganzheitlichen Ansatz, dieses Prinzip, okay, vertraue auf deine Intuition, trägst alles in dir. Das war irgendwie ganz schön. Und dann bin ich relativ schnell auf das Konzept einer Doula gestoßen und habe eine Doula bei uns im Raum Wien gefunden, die einen Geburtsvorbereitungskurs angeboten hat. Das war so ein Hybrid, Yoga, Bewegung, spirituelle, emotionale Geburtsvorbereitung. Und der ging tatsächlich damals über mehrere Wochen. Das heißt, das war immer so donnerstags, keine Ahnung. Und das war total schön, weil die hatte nochmal einen ganzheitlicheren Ansatz und einen total schönen Blick auf diese Erfahrung, Schwangerschaft, Geburt und diese Zeit danach. Und das fand ich richtig spannend. Also sie fand ich so inspirierend, dass ich irgendwie noch mehr und noch mehr in dieses Thema eintauchen wollte und dann eben tatsächlich nicht diese klassischen Geburtsvorbereitungsbücher gelesen habe. Ich habe jetzt auch kein Hypnobirthing gemacht. Oder so, aber habe mich halt ganz, ganz viel so mit diesen emotionalen Prozessen auch auseinandergesetzt, so und relativ schnell entschieden, das soll eine Hausgeburt werden. Ich will nicht in dieses klassische Krankenhaus-Setting. Also das war relativ schnell so da und einfach dieses Interesse ganz, ganz spannend irgendwie, dass ganz schnell auch so ein Vertrauen einfach da war, da in andere Prozesse irgendwie aufzudecken eigentlich.
Ja, und das heißt, war dann diese Doula auch bei der Geburt mit dabei? Also hattest du eine Doula an der Seite?
Nee, spannenderweise, also so richtig war mir das Konzept noch nicht klar, was jetzt die Doula eigentlich kann. Ich habe
War
bei
ja auch
ihr
relativ
eben diese,
früh, ne?
es war
Also.
relativ früh, genau, das hat gerade erst begonnen eigentlich, so dieses ganze Doula-Tum. Ich glaube, in Österreich gab es vielleicht eine Handvoll Doulas, ehrlicherweise. Es gab nicht so viele, die wirklich schon gewirkt haben. Und ich hatte eben eine Hausgeburtshebamme und weil ich Erstgebärende war und die Hebamme auch gerade wieder nach Mutterschutz eingestiegen ist in den Beruf, hatte sie auch eine zweite Hebamme dabei. Das heißt, ich war quasi schon mal so doppelt supported. Und zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ein Jahr später haben sie das in Österreich geändert, hat die Hausgeburt noch Geld gekostet. Also sie kostet immer noch Geld, aber wird jetzt von der Kasse übernommen. Und damals musste man das aus eigener Tasche zahlen. Und mit Anfang 30, selbstständig, dann gerade nach Österreich gezogen, viele Auftraggeber verloren, war das natürlich viel Geld für mich. Ich glaube, es waren so 2.500 Euro. Und dann habe ich so irgendwie, ich habe schon kurz drüber nachgedacht, diese Doula auch irgendwie zur Geburt dazu zu holen. Aber weil ich eben zwei Hebammen hatte und weil es ohnehin auch schon teuer war, habe ich es dann tatsächlich nicht gemacht. Muss aber im Nachhinein sagen, es wäre eine gute Entscheidung gewesen. Natürlich sage ich das jetzt als Doula. Aber es war wirklich so, in dem ganzen Prozess ist mir dann auch wirklich klar geworden, welche andere Rolle diese Doula einfach eingenommen hätte, obwohl zwei. Ja, ich hätte sie gern da gehabt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, du bist ja dann in die Doula-Rolle, bist du ja dann eingestiegen. Und jetzt vielleicht für alle, die eigentlich noch nie in Kontakt mit dem Thema Doula waren, könntest du es einmal kurz erklären, was eigentlich die Aufgabe einer Doula ist und wie das eben auch Frauen bereichert unter der Geburt und auch vor allem nach der Geburt.
Ja, voll gern. Also so runtergebrochen sind wir so eine Freundin auf Zeit. Doula kommt ja aus dem Griechischen und heißt eigentlich so Dienerin der Frau. Ich finde, es ist ein bisschen mehr als das, aber man kann sich dann, wenn man sich das einmal so übersetzt, ganz gut vorstellen. Es ist quasi wie so eine Freundschaft auf Zeit. Also alles, was man einer Freundin anvertrauen würde, die aber vielleicht nicht die ganze Zeit Lust hat auf diese Thematiken, vertraut man im Prinzip der Doula an. Wir sind aber auch so ein Ressourcenpool. Also je nachdem, wann ich beginne, die Frauen zu begleiten, geht es dann per se mal schon zu Beginn um die Frage, okay, welches Geburtssetting ist denn überhaupt das Richtige für mich? Wen will ich dabei haben? Was brauche ich? wo sind denn vielleicht die Sicherheiten, die ich benötige, damit ich mich so richtig fallen lassen kann, damit ich eben in diesen psychischen, emotionalen Prozess eintauchen kann. Das sind so grundlegende Fragen, die man oft gar nicht so richtig für sich beantworten kann, auch nicht über Bücher, sondern da redet man einfach mal mit jemandem, der vor allem auch so die regionalen Gegebenheiten kennt. Welche Möglichkeiten gibt es? Krankenhaus, Geburtshäuser, Hausgeburt, welche Hebammen? Wer passt zu meinem Typ? Ne? Jede Frau braucht was anderes. So. Wir sind alle so unterschiedlich. Und in der Schwangerschaft ist das ein ganz wichtiger Prozess, auch so ein bisschen aufzudecken, okay, was sind denn vielleicht so Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat? Welche Bilder hat man von Geburt? Ist das nur das, was Hollywood die ganzen Jahre reproduziert hat? Oder gab es auch schon mal eine bestärkende Erfahrung aus dem Umfeld, dass Frauen sagen so, hey, ich freue mich voll auf diese Erfahrung. Das ist ganz selten der Fall. Die meisten kennen Horrorgeschichten von Frauen aus ihrem Umfeld. Oder eben na, Hollywood-Szenarien, wir wissen alle, wie die aussehen.
Ja.
Schon die brüllend auf dem Bett und schwitzen und alles ist ganz schrecklich.
Ganz schrecklich, ja.
Genau, und mit diesen Bildern gehen wir natürlich in diese Erfahrung. Also das schauen wir uns dann erstmal per se an. Okay, was bringen denn die Frauen quasi mit für Erwartungshaltung? Und dann schaut man einfach ein bisschen, wie kann man in dieser ganzen Zeit vielleicht mit Meditation, Bewegung, Atmung, aber auch mit den richtigen Büchern halt Sachen aufdecken. Weil wir haben hier unfassbar viele Ressourcen zur Verfügung. Das Internet ist voll, es gibt unfassbar viele Bücher, Podcasts. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man jemanden hat, wie so einen Wegweiser, der da so ein bisschen durchnavigiert und schaut, okay, was für dich relevant ist. So, ne? Damit man nicht einfach alles konsumiert und inhaliert.
Ja, zum Filter.
Genau. Doulas sind ein Stück weit ein Filter von dem, was da ist. Versuchen mal kurz die Frau kennenzulernen, die Familien, wie auch immer. Wir supporten ja dann doch auch ein bisschen mehr als nur die werdenden Mamas. Und dann schaut man einfach, was es für die tatsächlich braucht. So, was sind auch deren Ressourcen für die Zeit nach der Geburt? Also wir bereiten dann quasi auch auf das Wochenbett vor. Mhm. Und während der Geburt selber, weil das ist ja so dieser klassische Kontext, in dem man die Doula immer sieht, sind wir quasi auch genau das. Also wir halten Raum, wir sind zusätzlich zur Hebamme, das ist total wichtig. Also wir begleiten nie ohne Hebamme, da ist immer eine Hebamme bei der Geburt dabei. Doulas sollten auch einfach keine Geburten annehmen, wenn da, wie gesagt wird, gibt es keine Hebamme. Aber wir sind quasi zusätzlich zur Hebamme und der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich sage das ganz gerne, um sich das vorstellen zu können. Wir sind quasi so bauchnabelaufwärts zuständig für die emotionalen Belange und die Hebamme bauchnabelabwärts. Mhm. Liebe Hebammen, bitte steinigt mich nicht. Ich weiß, ihr seid genauso bauchnabelaufwärts für die emotionalen Belange zuständig, aber gerade so im Krankenhaus ist das Setting halt manchmal so, dass weil die Verantwortung liegt einfach bei den Hebammen. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ich habe als Doula eine unfassbar privilegierte Situation, dass ich sagen kann, ich halte ein bisschen Raum, ich schaue, dass der Frau emotional gut geht. Voll wichtig, aber ich bin natürlich nicht verantwortlich dafür, überlebt das Baby, jetzt ganz drastisch gesagt. So, weil da ist natürlich irgendwie eine ganz, ganz große Aufgabe auch da. Und ab gewissen Prozessen merke ich immer, und das war eben auch meine Erfahrung bei der Geburt von meinem Sohn, dass die Hebammen dann wirklich total darauf konzentriert sind, was ja auch voll wichtig ist. Und dann andere Dinge nicht mehr gesehen werden. Und dafür sind halt wir tatsächlich da. Auch für PartnerInnen, die das Ganze zum ersten Mal erleben oder auch beim zweiten Mal. Es ist ja immer anders, dass man die so ein bisschen mit einbindet, abholt, dass man denen erklärt, okay, wie können die sich jetzt mit einbringen quasi. Also ja. Es ist einfach jemand da, der die Prozesse versteht und so ein bisschen navigiert. Eigentlich auch da wieder so ein bisschen dieses Navigieren durch den
Prozess. Ja, und vor allem auch dieses Halten der werdenden Mama, der Mama. Dadurch, dass ich jetzt ja auch bei dir die Ausbildung mache zur Postpartum-Doula, ist es natürlich mir auch voll das Anliegen, dass man eben auch über die Doula-Thematik auch spricht. Denn es ist ja immer so dieses Hebamme gegen Doula. Und ich finde das einfach so einen totalen Quatsch, denn Hebammen machen einfach einen wahnsinnig tollen Job. Und ich finde einfach, so wie es auch früher war, bei einer Geburt im Village so ungefähr waren, keine Ahnung, wie viele Frauen im Raum, da war der Mann meistens nicht mit dabei, sondern die Frau wurde von anderen Frauen gehalten und wurde nicht nur eben medizinisch abgeholt, sondern wurde eben emotional auch da gestützt und mental. Und ich glaube, alle Frauen, die ein Baby bekommen haben, die sind alle bei der Geburt irgendwann an einem Punkt, wo es dann heißt, okay, ich gehe nach Hause, ich möchte jetzt nicht mehr oder ich kann jetzt nicht mehr. Und da, wenn dann der Partner vielleicht nicht die richtige Unterstützung gibt, weil er halt auch nicht sich reinfühlen kann. Ich meine, die Partner machen auch einen Mega-Job. Aber ich glaube, da ist eben auch so dieser Punkt, ich brauche diese mentale Stütze oder eben auch vor der Geburt. Dadurch, dass Hebammen natürlich wenig Zeit haben, hast du eben als Doula auch die Möglichkeit, emotional viel mehr zu unterstützen, ne? Wenn es um einfach emotionale, mentale Themen geht, wie ich habe Angst vor der Geburt, irgendwie der Geburtsvorbereitungskurs reicht mir einfach in dem Moment nicht aus. Also zum Beispiel mein erstes Kind, ich hatte so Angst vor der Geburt, dass ich mich gar nicht vorbereitet habe. Ich habe es einfach so komplett weggeschoben und war einfach komplett überflutet auch von dem, was dann kam. Und ich finde auch so die wichtige Arbeit nicht nur während der Geburt, sondern eben auch postpartum, ne? Also wie sieht es zum Beispiel jetzt bei dir aus? Also ab wann bist du dann bei den Frauen dann zu Hause? Wie sieht so der Alltag da dann auch aus als Doula?
Also hast du voll schön alles beschrieben. Das nächste Mal hole ich dich einfach dazu, wenn mich jemand fragt, was macht eigentlich eine Doula? Dann sage ich, Moment, ich gebe an die Laura oder ich verweise direkt auf diese Podcast-Folge und sage, hört mal kurz an Laura zu. Vielleicht dann nur ganz kurz ergänzend. Ich glaube, es ist total spannend, weil es macht nämlich einen Riesenunterschied, ob jemand auch energetisch Raum hält, so. Ob sich da jemand was drunter vorstellen kann oder nicht, aber das ist einfach ein total riesiger Bestandteil von so einem Prozess. Und es macht eben auch einen Unterschied, ob jemand dann sagt, ah, okay, wir sind hier im Kreissaal und das Licht ist sehr hell, können wir derweil noch, weil es noch nicht benötigt wird, dass man irgendwie alles sieht, das Licht dimmen. Können wir kurz ein bisschen ätherisches Öl in einen Diffuser machen? Können wir leise Entspannungsmusik anmachen? Das ist oft so, die werdenden Eltern haben dafür ganz oft gar nicht irgendwie den Kopf.
Ja.
Das medizinische Personal sowieso nicht. Und das ist total schön. Ich habe dann manchmal auch so Szenarien gehabt, wo dann so ein Arzt, eine Ärztin reingekommen ist und gesagt hat, wow, was ist denn hier los? total tiefenentspannt. Das sind dann einfach so schöne Szenarien, weil die Geburt einfach in so ein anderes Setting gerückt wird. So. Und weil wir wieder erkennen, dass das ein Stück weit ein heiliger Prozess ist. Das ist ein Transformationsprozess, genauso wie Sterben eigentlich ein heiliger Transformationsprozess sein sollte. So ein Übergang in eine neue Ebene ein Stück weit. Und es ist so schön, wenn man dafür irgendwie ein Gefühl hat und so ein bisschen versucht, das wieder zurück in unsere sehr verkopfte westliche Welt zu holen. Ja. Also das ist das, was ich noch irgendwie ergänzend sagen wollte. Wie sieht meine Arbeit aus, generell oder postpartum?
Postpartum wird mich natürlich jetzt besonders interessieren.
Ja, natürlich, postpartum. voll der wichtige Prozess, nämlich auch ein Prozess, den wir noch weniger honorieren und anerkennen in unserer Gesellschaft. Da hat sich viel getan in den letzten 6 Jahren, aber es ist immer noch ganz viel Aufklärungsarbeit notwendig und da tust du ja auch einen ganz wichtigen Beitrag. Tust du einen wichtigen Beitrag leisten? Naja, du leistest einen wichtigen Beitrag, um den Satz nochmal schöner zu beginnen. wie sieht es aus? Also ganz oft lerne ich die Familien schon vor der Geburt kennen tatsächlich. Ja. Ganz oft sind es auch eher Zweit- oder Drittgebärende, also immer die, die die Erfahrung schon mal gemacht haben und wissen, Postpartum ist auf jeden Fall eine Herausforderung, ich möchte Support. Alle anderen, egal wie oft man das in Büchern erwähnt oder sagt, sehen es erstmal nicht. Ich habe da dazu gehört bei der Geburt meines Sohnes. Ich habe jegliche Unterstützung, die mir vorher angeboten wurde, abgelehnt.
Ja,
das ist ganz spannend. Also hier an der Stelle nochmal so die Erinnerung an alle Erstgebärende. Holt euch Support. Es ist einfach super wichtig. Genau, und tatsächlich lerne ich die ganz oft vorher schon kennen. Dann spüren wir so ein bisschen rein, okay, was braucht es? Was sind die Ressourcen? Gibt es eine Mama, eine Schwiegermama, die kommt und kocht? Gibt es Familie, Freunde im näheren Umfeld, mit denen man Mealtrain organisieren könnte? Oder organisiert man eben extern jetzt zum Beispiel wie Nurimam, halt Essen bestellt, lässt sich Geschenkgutscheine schenken, holt man sich eine Wochenbettdoula, die auch kocht. Also man spürt so ein bisschen rein, was brauchen die, weil ganz oft haben die noch gar nicht so richtig die Vorstellung, was sie wirklich wollen. Sie wissen nur, das letzte Wochenbett war Horror, diesmal brauchen sie irgendwie Unterstützung, wollen nicht allein sein. Mhm. Und dann besprechen wir das. Natürlich wissen wir vorab manche Dinge noch nicht. Zum Beispiel, wie die Geburt verlaufen wird, welche wirklich physischen und emotionalen Bedürfnisse sie dann haben werden. Aber wir können grundsätzlich schon mal diese Ressourcen abklopfen und schauen, okay, was ist nicht da? Ne? Also kann sich jemand um Geschwisterkinder kümmern etc. Genau, und dann komme ich tatsächlich ganz oft direkt am ersten Tag nach der Geburt, wenn ich nicht auch zum Beispiel bei der Geburt dabei war. Und wenn ich für die Familien koche, dann ja, koche ich mal am ersten Tag. Und wenn die aus dem Krankenhaus erst kommen, dann kommen die heim und es riecht alles schon so heimelig und die Wohnung, das Haus ist vorbereitet, die Betten sind gemacht, weißt du, man hat irgendwie einmal ausgeräuchert. Man hat einfach so das ganze Heim energetisch darauf vorbereitet, dass da jetzt gleich ein neues Familienmitglied einzieht und dass da irgendwie eine neue Lebensphase startet für die Familie. Und ich finde, das kann man eigentlich total schön gestalten. Und auch da habe ich wieder so diese persönliche Erfahrung machen dürfen, weil unsere Hausgeburt wurde dann ins Krankenhaus verlegt. Und natürlich sah die Wohnung dementsprechend ein bisschen chaotisch aus, wenn man eine Hausgeburt verlegt, wir dann das Baby im Krankenhaus bekommen und dann aber ein paar Stunden später sofort entscheiden, wir fahren wieder nach Hause. Und ich bin bis heute so dankbar, dass in der Zwischenzeit, ich weiß nicht mehr, wer das organisiert hat, aber in der Zwischenzeit ist die Schwiegermama mit den Tanten oder mit einer Tante in die Wohnung gefahren, haben sich dem gestellt, was sie dort vorfinden und haben die ganze Wohnung wieder auf Vordermann gebracht, damit wir nach Hause kommen und einfach in ein schönes Umfeld. Also mir ist so Wohnen total wichtig, ich glaube dir auch. Es macht ganz, ganz viel. Ich habe ja auch in meinem Buch darüber geschrieben, dass das was ist, was man super schön vorbereiten kann, dass man sich wirklich so eine kleine Wohlfühloase zu Hause schafft. Und dafür bin ich so ein bisschen zuständig, zu schauen, dass die Familien wirklich in ein Umfeld kommen, das Energie gibt einfach, dass sie positiv auflädt, so, dass sie irgendwie ja mit dem Schönen umgibt ein Stück weit. Mhm. Und das ist mal so der erste Part und dann spüren wir tatsächlich rein, was es braucht. Dann gibt es Bellybinding, Vaginal Steaming, Rebozo. Also es gibt unfassbar schöne Dinge, die man mit den Familien dann im Wochenbett machen kann. Ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, auch da wieder diese Freundin auf Zeit zuhören, ein offenes Ohr haben, einfach erkennen, durch welche Prozesse gehen die jetzt so. Wie war die Geburt für die? Was müssen die jetzt alles erzählen und verarbeiten? Also das ist eine total vielseitige und jedes Mal super individuelle Arbeit. Also es gibt gar nicht so diesen einen Fahrplan, weil jede Frau einfach wieder was anderes braucht.
Ja, und das finde ich halt auch so extrem schön. Also auch was du jetzt sagst, dass du eben so dieses Heimelige auch schaffst und das vor allem auch im Krankenhaus. Dadurch, dass du verlässt ja eigentlich so dieses Vertraute, um dann im Krankenhaus dein Kind zu bekommen. Und da ist alles anders. Da ist es ja auch oft so. Also ich habe es jetzt auch von Freundinnen ganz oft gehört, da war dann einfach mal kurz der Wehenstopp, ne? Weil der Körper einfach sich ganz neu wieder einstellen musste. Und dann ist das natürlich auch so eine wichtige Arbeit. Und dieses mit zu Hause, also ich unterschreibe das 100%ig, dass du auch einfach da mehr gehalten werden muss. Also ich hatte sehr, sehr viel Glück mit meiner Hebamme. Die war meistens irgendwie am Tag 2 Stunden bei mir. Und das war auch meistens wirklich nur, okay, Baby, alles fein, irgendwie kurz gewogen und so weiter. Aber dann, man musste so gefühlt, also vor allem bei der ersten Geburt, ich musste so viel aufarbeiten, weil ich so überrumpelt war von allem, dass das dann auch, finde ich, so wichtig ist. Und du kannst es natürlich nicht irgendwie den ganzen Tag deinem Partner irgendwie erzählen. Oder dieses Hormonelle, was dann auch passiert. Irgendwie, du fängst auf einmal an zu weinen, weißt gar nicht warum. Und deswegen finde ich eben diese Doula-Arbeit so wichtig. Da wirst du richtig gehalten. Du wirst nicht nur irgendwie unterstützt, was so generell die ganzen Themen Geburt und Wochenbett angehen, sondern du wirst richtig gehalten. Und deswegen, ich finde das einfach so eine wichtige und schöne Arbeit. Und das sollte man irgendwie auch viel mehr nutzen, eben dieses, dass du dein eigenes Village eben auch dann irgendwie aufbauen kannst. Aber ich finde es auch so krass, dass Frauen halt auch sagen, nee, brauche ich nicht die Hilfe, weil sie halt gefühlt stark sein wollen, aber eben Hilfe anzunehmen ist eigentlich so viel stärker, ne?
Voll. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, also zum einen werden wir dazu hinerzogen, ne, dass wir als Frauen alles sein können, alles schaffen, Stichwort Alpha-Weibchen, Superwoman, whatever. Das ist natürlich so ein bisschen diese Kehrseite dieser ganzen Empowerment-Bewegung, dass wir dann denken, ich brauche keinen Support. Manchmal stimmt das ja auch. Manchmal denkt man dann auch, oh, ich kann eh schon wieder aufstehen. Ich kann mir mit einer Hand irgendwie einen Toast mit Erdnussbutter schmieren. Das ist schon vielleicht schon die healthier Variante. Natürlich gehen sehr viel mehr Dinge, als wir dann manchmal irgendwie selber denken. Aber wie lang geht das, ne? Und auf welche Kosten? Nämlich auf die Kosten, dass wir Ressourcen, die eh schon am Limit sind, irgendwie noch weiter aufbrauchen und dann irgendwann ausbrennen. So. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eben auch PartnerInnen einfach ihre eigenen Prozesse haben in diesem Ganzen. Ne? Also auch die werden in irgendeiner Form Eltern, Papas, Mamas 2, whatever das ist. Und das ist eben Das ist viel. Also auch wenn die jetzt vielleicht diese körperlichen zusätzlichen Beschwerden, ich mache hier so, wie nennt man das, Gänsefüßchen? Also es müssen nicht immer Beschwerden sein, aber wir haben natürlich gerade ein Baby bekommen. Also es ist ein bisschen wie ein Marathonlaufen. Der Körper hat schon was durchgemacht, egal wie die Geburt war. Und er braucht einfach Zeit zu heilen. Und das Ding ist einfach, wir haben in unserer Gesellschaft so krass verlernt, mal innezuhalten. Und wenn wir wieder innehalten lernen wollen, dann ist das Wochenbett das größte Geschenk, das man Familien machen kann, wenn sie sich erlauben, diese Zeit einfach zu nehmen. Weil wir dort schon ganz automatisch aufgrund von hormoneller Prozesse, aufgrund von diesem süßen kleinen neuen Menschlein, das da ist, einfach so Raum und Zeit verlieren. Also wenn wir uns da erlauben, dann so richtig reinzukippen und zu sagen, okay, ich genieße das jetzt und nehme das einfach an, mich da wirklich mal verwöhnen zu lassen. Weißt du, für Hochzeiten geben wir so unfassbar viel Geld aus. Ich bin diesen Sommer wieder zu Hochzeiten eingeladen. Da kommen irgendwie 150 Leute. Das sind unfassbare Locations. Das Kleid allein hat schon 2.500 € gekostet. Und ich denke mir so, für 2.500 € kannst du das allergeilste Wochenbett genießen. Da kannst du dir eine Masseurin kommen lassen, Ayurveda-Masseurin, da kannst du dir geile Essenspakete von Nurimam bestellen, da kannst du eine Wochenbettdoula haben. Und das
Ja.
ist so schön, weil du bist ja auch einfach mal 4 bis 8 Wochen wirklich daheim in deinem Umfeld. Nimm das doch alles mit. Lass dir doch diese Leute kommen. Lass dir doch von Menschen Geschenkgutscheine schenken, oder leg das Geld selber zur Seite und investier. Das ist so unfassbar schön, genährt in diese Zeit zu starten. Und wir haben eben nicht mehr dieses klassische Village. Wir haben eben nicht mehr die Schwiegermutter, Mutter, alle unter einem Dach wohnen. Ich sage jetzt mal kurz Gott sei Dank. Ich liebe meine Mama und meine Schwiegermama. Aber ich hätte sie trotzdem nicht in meinem Haus haben müssen. Und ich glaube, da geht es uns eben vielen, vielen von uns ähnlich. Das ist eben auch wieder ein Stück weit diese Empowerment-Bewegung, dass wir uns einfach in so Kleinfamilien begeben, dass wir uns lösen von innerfamiliären Strukturen. Das ist nicht alles schlecht, aber es ist eben auf Kosten dieser Fürsorge, die wir sonst vielleicht vor 2 Generationen noch nach einer Geburt erhalten haben, ganz automatisch und die jetzt weggebrochen ist. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir uns da nicht irgendwie ganz schnell in so einen Strudel begeben und aufhören, uns selbst an erster Stelle zu setzen, an erster Stelle zu setzen, und ja, uns einfach wieder diese neue Strukturen schaffen. Und da gibt es super viele schöne Angebote. Wir
Nee,
müssen das
also
Bedürfnis nur erkennen.
ja, also ich unterschreibe das alles. Vor allem ist einfach auch so diese Postpartum-Erfahrung, die zieht sich ja durch. Also bei uns war jetzt auch das jüngste Beispiel wieder, da war irgendwie, ich war komplett krank, dann waren irgendwie die Kinder krank und alles. Es waren alles so komplette Ausnahmezustände. Und wenn du dich dann, also wenn es beim ersten Kind, wäre es mit der Erfahrung vom ersten Kind so geblieben und ich hätte mich da nicht weiterentwickelt, hätte ich gesagt, komplett krank, ich ziehe das alles durch. Und da schwinden die Kräfte irgendwann. Und dann ist es auch so, umso mehr du merkst, so, okay, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht vollkommen in der Kraft bin, dann geht hier alles so ungefähr den Bach runter, weil wenn ich jetzt auch mental nicht auf der Höhe bin, nervlich nicht auf der Höhe bin, dann gehe ich ja mit meinen Kindern auch ganz anders um. Und das ist ja im Wochenbett genauso. Also wenn du dich so ungefähr ganz hinten anstellst, dann geht es eigentlich der ganzen Familie in dem Moment nicht gut, weil du einfach emotional, nervlich, körperlich nicht in deiner Kraft bist und da auch irgendwie gar nicht irgendwie ja, eine gute Basis schaffen kannst, weil umso gestresster ich bin durch Schlafmangel, durch schlechte Ernährung, umso schneller gehe ich natürlich an die Decke. Und zieht sich so weit nach hinten. Und deswegen ist das ja auch so wichtig, dass man eben beim Wochenbett da wirklich so ein bisschen auch so die Base legt irgendwie auch und sein Village eben genau irgendwie auch mal neu organisiert. Und also ich habe das beim zweiten Kind auf jeden Fall gemacht. Klar, ich habe Nurimam gegründet. Das war so der erste Meilenstein. Aber ich habe halt auch zur Family gesagt, also sorry, Babyparty hin oder her. Ich brauche nur nützliche Sachen. Und das sieht dann entweder aus in Form von Gutschein am besten fürs Wochenbett. Ich habe alle irgendwie verwandtschaftmäßig, freundesmäßig gesagt, wenn ihr uns besuchen wollt, also Besuch generell haben wir auch voll weit nach hinten gestellt, aber die uns besucht haben, haben was zu essen mitgebracht. Und das hätte ich beim ersten Wochenbett niemals gemacht. Also, oder wir haben mal irgendwie dann Freunden gesagt, so kannst du das in die Mülltonne draußen schmeißen. Also, ne, so was haben wir auch gemacht. Oder alle Mamas haben dann irgendwie für uns gekocht, dann bei uns im Haus. Also weißt du, es war einfach so ein, ja, man hat sich das ganz anders irgendwie bewusst gemacht und organisiert. Und ich habe mich da auch nicht schlecht gefühlt, weil ich gesagt habe, also sorry, ich habe gerade ein Kind bekommen. Ich stelle mich jetzt nicht hin und koche was. Also, oder auch, dass wenn man zum zweiten Mal Mama wird, dass die Kinder versorgt sind. Also ist das erste Kind dann irgendwie auch betreut ist und nicht ich mit vielleicht Geburtsverletzungen dann da irgendwie rumkrabbel und rumgehe. Ne? Also das war auch so. Und, aber das ist auch, wie du sagst, ne? Erstes Kind, zweites Kind. Man lernt aus Gänsefüßchen Fehlern und auch Erfahrungen. Und deswegen ist ja auch dieser Podcast gerade so wichtig für mich gewesen, dass ich mit dir darüber spreche, dass man da eben so sagt, nee, machst du.
Und ich glaube, man kann das sogar noch drastischer irgendwie darstellen, weil es gibt eigentlich nichts, was emanzipierter ist, als zu sagen so, hey, ich habe gerade ein Kind bekommen, sich selber wieder dafür zu feiern. Und also eigentlich ist das ja was, was systematisch den Frauen genommen wurde. Ja, da können wir jetzt viele 100 Jahre zurückschauen. Man hat irgendwann den Frauen erklärt so, das ist keine Superpower, die ihr habt, Leben zu erschaffen, excuse me. Wir erhalten die Menschheit. Also was gibt's denn mehr als das irgendwie an Superpower? Aber das wurde natürlich systematisch unterdrückt, dass wir in diesem Gefühl sind, dass uns das klar und bewusst ist, weil sonst hätte es keine Unterdrückung der Frau geben können. Und das ist witzig, dass das immer noch so in unseren Gedanken drin ist, dass wir dem einfach nicht viel Raum geben, dass wir so denken, na, das gehört so dazu, das mache ich so nebenbei, klar. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und man hat gerade so im 20. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts, hat man das immer mehr pathologisiert, Geburt. Und auch das, das hat, glaube ich, in den 60er Jahren gab es dann so diesen Höhepunkt, auch das ist ja wieder nochmal so ein Schritt dahingehend gewesen, dass man den Frauen wieder ganz viel nimmt. Nämlich, dass sie erkennen, dass das eigentlich, ja, hat irgendwie alles dazugehört. Weißt du, gerade so die Prozesse im Wochenbett, Wochenbettdepression und so, das wurde alles als, oh Gott, schau, das ist so ein Manko, PMS, oh, wir armen Frauen, wir können ja gar nicht irgendwie alles machen, weil wir bluten ja einmal im Monat, dann haben wir schlechte Laune im Wochenbett, die Hormone ist ja alles außer Rand und Band und uns kann man ja gar nichts zutrauen in dieser Gesellschaft, weil wir ja so unvorhersehbar ticken, ne, und dann explodiert plötzlich die Bombe, weil Hormon XY das und das macht. Und das glauben wir, das haben wir so verinnerlicht, dass wir das glauben, anstatt zu sagen, Entschuldigung, jetzt meine Wortwahl, Alter, was ist eigentlich dein scheiß Problem? Mach's halt mal nach. So. Ja. Also, und sich zu sagen so, ey, ich bin jetzt hier die Königin und ihr habt mich gefälligst zu versorgen die nächsten 8 Wochen. Ihr habt mich zu feiern. Hier kommt keiner durch die Tür, ohne mir einen fetten Strauß Blumen mitzubringen und Diamanten und was weiß ich, übertreibe jetzt wirklich extrem. Aber weißt du, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich lag echt so im Wochenbett, so bescheiden, wie wir halt sind. Ja. Das kleine Mädchen, das so ein bisschen gedacht hat, Manu, aber wo ist denn jetzt meine Anerkennung? Alle sind so gekommen und haben meinen Sohn angeschaut und der war ultra cute und ich war auch total stolz auf den, aber ich war auch so richtig stolz auf mich und ich wollte, dass irgendwer mal auch richtig stolz auf mich ist und mal sagt, wuh, weißt du, ich habe so gedacht, warum hat mir mein Partner noch nicht irgendwie, keine Ahnung, Schmuck geschenkt. Irgendwas, das ich mein Leben lang trage, das richtig teuer war, Diamanten, das mich immer wieder daran erinnert, was ich gerade vor noch 2 Wochen da im Kreißsaal geleistet habe.
Ja.
Erkennt in unserer Gesellschaft keiner an. Ich wollte nur ein bisschen Gold, bling, bling. Nein, aber weißt du, ich wollte diese Anerkennung und ich habe mich aber auch nur so semi getraut, das danach zu fragen. Ich erinnere mich, ich habe mir dann selber einen total schönen Schmuck von Anne Manns gegönnt. Und weil ich so dachte, so, na, dann kaufe ich mir das jetzt. Ja. Aber eigentlich möchte ich, dass wir da hinkommen, dass wir sagen, boah, krass, die hat gerade ein Baby geboren. In totaler Demut. Und dafür braucht es jetzt keine Diamanten und Gold. Das war jetzt natürlich sehr plakativ, ist aber auch schön, auf jeden Fall. Bitte, schenkt euren Frauen.
Also wenn jetzt gerade die Männer oder Partnerinnen zuhören, sofort zum Juwelier laufen.
Also erstmal ein Paket von Nurimam natürlich kaufen und zwar irgendwie 4 Wochen Abo mindestens. Also schaut, dass die Frauen gut genährt sind. Aber bitte tut ihnen was Gutes. Also erkennt an und jede Frau, jeder Mensch ist unterschiedlich. Ihr wisst, was denjenigen irgendwie gut tut. Aber erkennt das an und tut ihnen was Gutes und sagt so, hey, ich sehe dich. Ich sehe, was du da gerade geleistet hast. Und da gehört ein bisschen mehr dazu, als zu sagen, ich schaue mal kurz eine halbe Stunde aufs Baby, damit du duschen kannst. Das ist auch nett, aber das ist noch nicht dieses Gesehenwerden, was ich mir wünschen würde. So. Und ich habe eben Es gibt so eine Erfahrung, die ich machen durfte. Da war ich in meinen 20ern, 25 irgendwie so, war in Indonesien reisen und habe da irgendwie eine balinesische Familie kennengelernt. Die haben uns so mitgenommen zu einer Familienfeier. Da war alles, der ganze Hof war geschmückt, überall waren Blumen, es gab das geilste Essen. Und die haben da gerade eine Wöchnerin gefeiert auf eine Art und Weise, dass ich dachte, was ist diese Frau, was macht die oder was hat die gemacht? Na, die hat ein Kind gekriegt vor 3 Tagen. Und ich dachte, ah, okay.
Wow.
Ich hätte noch nicht erfahren, dass bei uns jemand in der Art und Weise überhaupt für irgendwas gefeiert wird. Und das war so spannend. Ich weiß noch, ich lag so im Wochenbett und habe gedacht, wo ist meine Party? Hm. Und jetzt nicht im Sinne von, ne, westlich kommerzialisierte Party, aber wo werde ich gehalten, versorgt, geölt? Wo ist das Schöne, dass man mir jetzt irgendwie schenkt, was mich umgibt? So, ich habe dann den Leuten gesagt, ich brauche bitte jeden Tag neue, frische Blumen. Die müssen da stehen.
Ja.
Und ja, so ganz, ganz banale Prozesse. Und dafür haben wir irgendwie überhaupt kein Verständnis mehr. Und das ist ein bisschen schade. Und ich glaube, dass dieses Verständnis einfach von uns selbst wieder kommen muss. Also wir müssen das für uns wieder zurückerlangen und dann halt einfach sehr ehrlich auch fordern von unserem Umfeld, von der Gesellschaft. Und da dürfen wir ruhig ein bisschen übertreiben. Also gönnt euch die Diamanten.
Aber ich finde das auch so wichtig, was du gesagt hattest mit ich sehe dich. Und also ich habe immer so ein bisschen Flashbacks und du verlierst dich ja so ein bisschen da auch. Also klar, auch irgendwie, ne, du hast da eine anstrengende Geburt hinter dir, du musst erstmal irgendwie auch klarkommen. Aber es geht, dreht sich, also bei uns war es auch beim ersten Baby wirklich so, es dreht sich alles ums Baby. Das ging auch schon davor los. Ne? Also ich meine, schau dir mal die Geschenke an, die du bekommst zu einer Babyparty. Ne? Also wir hatten bestimmt 5 oder 6 Windeltorten. Ah, man muss dazu sagen, eine Windeltorte davon war mit der richtigen Größe. Ne? Aber das ist dann auch so die Geschenke. Klar, in dem Moment, du freust dich über die Geschenke, aber es ist dann irgendwie ein Body oder, ne? Und das sind ja auch teure Sachen, ne? Also, wenn das irgendwie Markensachen sind für Babys oder irgendwelche Spielsachen, Kuscheltiere von Steif, was auch immer, das ist ja auch ein ganzer Batzen Geld, den du ausgibst. Und ich habe dann auch immer zu Freundinnen gesagt, die jetzt auch, nachdem ich Nurimam gegründet habe, habe ich auch gesagt, wenn du dir überlegst, wie viel eine Nurimam-Box kostet und was du dir eigentlich, also was du bei Babypartys geschenkt bekommst, das ist das gleiche Geld, nur das eine, davon zehrt eine ganze Familie. Davon kann eine Mama wirklich auch was haben. Und das ist das, was du auch sagst, dieses Gesehenwerden nach einer Geburt. Ich bin beim ersten Kind rausgelaufen und habe Rocky gesummt. Das Lied von Rocky.
Ja, geil.
Ne? Ja. Aber ganz leise und hinter, also ne, ich bin so ganz leise hinten dran gelaufen, so rausgewatschelt und habe das halt dann irgendwie für mich gesund, weil ich gesagt habe, so, boah, krass, was ich gemacht habe. Trotzdem hast du dann irgendwie Frauen, die dann irgendwie schon weiter sind, die schon rausgegangen sind. Und ich bin ganz lange nicht rausgegangen, weil ich es mir nicht zugetraut habe, weil ich Panik hatte, weil ich Angst hatte, weil ich dachte, ich mache mein Kind kaputt. Also es waren so alle möglichen Gedanken irgendwie da. Und ich glaube, wenn du eine Frau bestärkst, und das ist bei mir beim zweiten Wochenbett auch so gewesen, ich hatte viel mehr Support, viel mehr so, boah, krass, du bist so eine krasse Maschine, ne? Also und selber mehr gefeiert. Und das finde ich so wichtig, dass du auch das für dein Selbstbewusstsein brauchst. Und dieses Selbstbewusstsein musst du mit in diese Mutterschaft mit reinnehmen, weil sonst, ne, also vergleichst du dich viel zu sehr. Und da war so ein Switch auch einfach. Und das, was du sagst, ich sehe dich. Und das ist so, so wichtig, was man auch als Frau zu einer Frau sagt, alles, was du gerade machst, verstehe ich zu 100%. Alles, was du durchgehst, gerade auch nachts, morgens, mittags, ne, wenn man auch mal alleine ist, ich sehe dich und ich bin auch für dich da. Das ist so wichtig. Und das vergessen wir, weil wir sagen so, ach komm, ich kann das alles allein schaffen irgendwie. Ja. Muss man aber nicht. Klammern, im Notfall geht's immer, aber muss man nicht. Und man muss diese Ressourcen, so wie du es gesagt hast, einfach irgendwie auch beschützen.
Ja. Also ich werde jetzt immer, nach jeder Geburt werde ich einmal laut Rocky spielen, glaube ich. Ist eine ganz, oder, weiß ich, habe dann manchmal auch so das Bedürfnis, so, keine Ahnung, Konfetti, Cheerleader, so, hey, diese Frau hat es gerade irgendwie geschafft, das irgendwie zu feiern. Und es wird aber so wenig gefeiert und es muss jetzt nicht immer irgendwie laut sein. Das kann ja auch leise Anerkennung sein, ne? Also wir arbeiten jetzt hier gerade sehr plakativ, aber ja, diese Anerkennung fehlt. Naja, und ich meine ganz ehrlich, also diese ganzen Babygeschenke sind alle schön und gut und das ist auch schön anzuschauen, aber wenn ich jetzt irgendwie einen super cuten Strampler bekomme, für wen ist dieser Strampler? Der ist ja am Ende auch wieder nur für die Eltern, um das Baby anzuschauen und zu denken, oh, wie niedlich. Dem Baby ist ja auf gut Deutsch gesagt scheißegal, was es gerade trägt. Dem Baby ist wichtig, dass es eine Mama hat, die in ihrer Kraft ist, die entspannt ist, die genug Milch produziert, wenn man stillt.
Ja.
Ist mit Busen, aber die einfach in ihrer Kraft ist so und
ja
also
und die auch das
kein Steinkuscheltier. Ja,
eben und die auch als Baby das Gefühl gibt so, ey, ist okay, du bist da und es ist
ja,
voll okay und es ist und ist so schön und nicht irgendwie, dass du da irgendwie eher ein Gefühl vermittelt bekommst so das ist alles so viel. Nee, und deswegen, also ich finde das ich sehe das genauso und wenn wir gerade auch so bei dem Thema sind, als du erzählt hast, dass du da in Indonesien warst, ist es auch so der Grund, warum ihr beim Postpartum-Doula-Training zum Beispiel auch Ayurveda und TCM viel vermittelt? Also hol uns da mal ein bisschen ab. Was ist generell auch, weil ich finde, so Doulas werden ganz oft auch in Verbindung mit TCM und Ayurveda gebracht. Also was ist da so ein bisschen auch der Hintergrund?
Der Hintergrund ist der, also vielleicht für alle, die sich für das Training interessieren, ihr seid danach weder eine Ayurveda-Expertin noch eine TCM-Expertin, aber ihr bekommt ein Verständnis dafür, was andere, ich sage jetzt mal, kulturelle Traditionen für einen Blick auf das Wochenbett haben. TCM ist eine der ältesten Wissenschaften, Ayurveda ist super alt und da gibt es einfach schon immer dieses Verständnis dafür, dass eine Frau physisch und emotional da einen Prozess durchläuft, der besondere Hingabe erfordert so. Und der besondere Unterstützung erfordert, der besondere Unterstützung im Sinne von, welche Ernährung ist die richtige, erfordert der besondere Unterstützung im Sinne von, brauche ich Wärme, brauche ich Kälte, was tut sich im Körper, ne? Und wir erklären gerade in der TCM und im Ayurveda den Körper und diese ganzen physischen Prozesse einfach nochmal auf ganzheitlichere Art und Weise. Die westliche Medizin ist da ein bisschen simpel, sage ich jetzt mal. Und deswegen ziehen wir quasi diese wirklich jahrtausendalten Wissenschaften heran, um zu verstehen, okay, was passiert denn im Körper? Nämlich nicht nur, wir haben gerade ein Baby bekommen, da hat ein Muskel kontrahiert, um quasi dieses Baby auf die Welt zu bringen, sondern auch zu verstehen, welche Energien wirken denn im Körper. Ne? In der TCM reden wir viel von Meridianen, vom Qi. Im Ayurveda haben wir diese Konstitutionstypen. Und da reden wir eben davon, dass während der Geburt dieses Bewegungsprinzip vorherrscht. Also Vata, das ist dann etwas, was einfach im Überschuss da ist. Deswegen muss man wieder schauen, dass man da zurück in eine Balance kommt. Wie schafft man das? Durch bestimmte Nahrungsmittel, durch bestimmte Praktiken, durch eine bestimmte Fürsorge. Das sind einfach diese Dinge, warum wir sagen, okay, wir versuchen das mal aus wirklich ganz, ganz alter Sicht zu erklären, damit die Wochenbettdoulas, die dann da rausgehen, einfach zum einen auch wieder erklären können, warum diese Arbeit so wichtig ist, weil eigentlich ist Wochenbett-Doula-Arbeit auch so ein bisschen Pionierinnenarbeit, ne? Weil wir gerade gemerkt haben, so die Gesellschaft tickt noch auf eine gewisse Art und Weise. Sich Ruhe zu gönnen, ist immer noch so ein bisschen eher die Ausnahme. Das wird noch so als Luxus abgestempelt. Bei uns geht es vielleicht schon wieder ein bisschen, aber wenn wir nur nach Amerika schauen, die Frauen gehen teilweise nach 8 Wochen wieder zurück im Job. Ja. Das ist absurd, weil die es wirtschaftlich nicht anders machen können. Und wenn wir da wieder verstehen, warum das absurd ist, nämlich auch auf ganzheitlich gesundheitlicher Ebene, dann schaffen wir es vielleicht dort auch bei uns wieder so eine Veränderung zu etablieren, weil natürlich hatten wir das ein Stück weit auch, diese Tradition. Ne? Also es gibt auch eine traditionell europäische Medizin, die natürlich solche Praktiken hatte. Aber was ist in Europa passiert? Wir hatten in Europa einfach 2 Weltkriege, sehr nah aufeinanderfolgend. Und da ist ganz, ganz viel Wissen verloren gegangen. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, hatten wir mal eine Hexenverfolgung, da ist systematisch ganz viel Wissen wirklich unterdrückt und vernichtet worden. Und das ist natürlich irgendwie ein Problem, weil wir da nicht mehr so sehr auf unsere Tradition zurückgreifen können. Ich versuche da immer ganz, ganz viel auch zu recherchieren und zu schauen, was ist denn eigentlich so unser kulturelles Erbe? Und ich freue mich dann auch immer in den Postpartum-Doula-Trainings, wenn dann irgendwie Frauen dabei sind, die sagen, ah, meine Urgroßmutter hat damals immer das und das gemacht. Aber die wenigsten können leider diese Dinge berichten, weil da sind Kinder einfach während eines Weltkrieges geboren worden. Da ging es ums nackte Überleben, ehrlicherweise. Da ging es nicht darum, eine Mutter noch irgendwie zusätzlich zu nähren, sondern ne? Ich glaube, den Background, da wissen wir alle, wie das ungefähr abgelaufen ist. Und das ist schade und das ist ein Stück weit unsere Aufgabe, finde ich, uns das wieder zurückzuholen. Und deswegen schauen wir uns an, okay, was machen denn andere Kulturen? Wir schauen nicht nur irgendwie nach Asien. Das ist jetzt so die Wiege von Ayurveda und TCM, sondern wir schauen auch nach Süd- und Mittelamerika, wir schauen nach Afrika, wir schauen wirklich, okay, welche Praktiken gibt es, gab es und was davon können wir ein Stück weit wieder zu uns irgendwie adaptieren. Natürlich muss man dann auch immer schauen, Cultural Appropriation, ne? Macht man das mit einer gewissen Verantwortung. Aber viele von diesen Praktiken hatten wir in abgewandelter Form genauso. Also diese Praktiken, wenn man sich die anschaut, haben alle sehr, sehr ähnliche Herangehensweisen und Prinzipien, also zum Beispiel Wärme zentrieren. Das ist total spannend, weil das finden wir natürlich auch bei uns oder dieses Belly Binding, das ich ja auch anbiete. Das ist etwas, das gab es genauso in Europa, nur wurde das halt irgendwie anders gewickelt, man hat andere Tücher genommen und wir haben eben diese Überlieferung nicht in dem Ausmaß, wie es einfach in der TCM und im Ayurveda der Fall ist. Das ist einfach unfassbar gut dokumentiert. Und das ist bei der europäischen traditionellen Medizin einfach nicht der Fall. Traditionell europäischen, TEM. Medizin nicht der Fall. Aber es ist genauso interessant und das kommt erst gerade wieder. Das wird erst gerade wieder aufgelebt. So, ne? Also da gibt es ganz viel Kräuterheilkunde. Und ich glaube, spannend ist dann eben zu schauen, okay, was gab es denn vielleicht in anderen Kulturen und wie können wir das ein Stück weit auf unsere Kultur adaptieren. Also können wir mit heimischen Kräutern arbeiten, mit heimischen Gewürzen. Und ja, es gibt so schöne Dinge einfach, um Frauen zu halten, um Frauen wirklich zu versorgen. Also.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir auch schon gerade beim Thema Frauen versorgen sind, lass uns noch, weil wir haben es jetzt immer so ein bisschen angesprochen, lass uns noch mal ein bisschen mehr auf die Ernährung eingehen. Also wenn ich jetzt zu dir sage, also ich habe gerade mein Kind bekommen und was ich esse, ist Schokocroissant, ein Kaffee, dann trinke ich mittags Limo, dann holen wir uns noch eine Pizza und abends muss ich, weil ich so einen Stillhunger habe, Tiramisu essen. Was sagst du dann zu mir?
Toll. Jetzt hast du aber auch das Plakativste rausgeholt, ne? Wo alle schon irgendwie jetzt zuhören und denken so, ja, das ist falsch. Das klingt immer falsch, nicht nur im Wochenbett. Ja, also ich glaube, was mal total wichtig ist, auch mir, ist, dass ich überhaupt nicht dogmatisch bin. Es gibt irgendwie auch so einen Begriff, der nennt sich intuitives Essen. Und natürlich gibt es auch so Soul Food. Ich glaube, da sind wir alle irgendwie, gehen wir alle mit d'accord. Wenn es jetzt das Schokocroissant ist, was uns emotional so glücklich macht, dann spricht da nichts dagegen, mal ein Schokocroissant zu essen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir erkennen, dass einfach durch eine Schwangerschaft, durch eine Geburt natürlich ganz, ganz viele Ressourcen abgegeben wurden. Also erstmal haben wir ein Kind versorgt, das heißt alles, was an Nährstoffen da war, wurde mal durch zwei geteilt. Ja. Genau, wissen wir das ja nicht, wie es aufgeteilt wird. Wahrscheinlich wird es 70-30 sogar verteilt, weil es geht ja darum, dieses Baby zu nähren. Dann haben wir eine Geburt erlebt, wir haben also unfassbar viel Blut verloren, verhältnismäßig, egal, auch wenn die Geburt ganz, ganz entspannt war, verliert einfach eine Frau viel Blut bei der Geburt. Auch da haben wir ganz, ganz viele Nährstoffe abgegeben. Und jetzt geht es darum, auch wenn wir nochmal zurück zum Ayurveda gehen und sagen, okay, dieses Vata-Prinzip, wir haben ganz viel Luft, wir haben ganz viel Kälte im Körper. Jetzt geht es darum, so diese Ressourcen einfach wieder aufzubauen. Also wirklich eine Basis zu schaffen, da wieder in unsere Kraft zu kommen. Wenn wir nur leere Kohlenhydrate zu uns nehmen, alles, was du jetzt aufgezählt hast, waren leere Kohlenhydrate, Zucker, Fett. Ich meine, Fett ist jetzt per se überhaupt nicht verkehrt für diese Zeit. Fett ist gut, aber gute Fette, Proteine, Tiramisu, auch Protein, auch nicht so schlecht. Aber das sind natürlich alles, da ist ganz viel leere Kohlenhydrate einfach so. Ne? Also es ist tatsächlich super wichtig, den Körper mit Nährstoffen zu versorgen und aber auch zu beachten, dass wir leicht verdauliche Sachen zu uns nehmen im Wochenbett. Oder wenn wir jetzt auch auf das Thema Frausein eingehen und uns anschauen, so okay, zyklisches ja. Dasein für alle, die vielleicht noch keine Kinder haben. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit der Phase der Menstruation. Also da ist einfach ganz oft so dieses Gefühl da, ich will mich jetzt ins Bett kuscheln, ich will mich zurückziehen, ich will lieber die warme Suppe und einen Tee trinken, ja, als jetzt einen Eiskaffee und das Vanilleeis mit Himbeeren oder wie auch immer. Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle und das ist einfach total wichtig, da so ein bisschen drauf zu achten, zu schauen, okay, was tut mir denn wirklich gut? Und so banale Dinge wie, wenn ich morgens aufstehe und mal auf leeren Magen einen Kaffee trinke, gehen wir, glaube ich, auch alle d'accord, dass es mir nicht so richtig gut tut. Und wenn ich so einen ganz kleinen Kniff irgendwie einschiebe und erstmal einen Schluck warmes Wasser trinke und dann vielleicht noch einen Schluck warmes Wasser mit ein bisschen Zitrone und dann erst den Kaffee, werde ich schon so einen Unterschied merken. Also ich glaube, dass ganz, ganz viel ist einfach gesunder Menschenverstand, da mal so reinzuspüren, warum das jetzt nicht das Richtige ist. Das Wissen ist, glaube ich, da. Ich glaube, es mangelt oft an einem Verständnis dafür, dass gesunde Ernährung auch schnell und einfach sein kann und dass wir uns eben auch wirklich diese Zeit nehmen wollen. Weißt du, auch da wieder zu erkennen, ich habe eigentlich ein Bedürfnis, genährt zu sein. Kann ich mir dafür Zeit einräumen, ein Stück weit so? Und eigentlich ist es dann ganz simpel, sich einmal irgendwie zum Beispiel mit Nurimam-Produkten einzudecken, ein bisschen zu schauen, in einem Buch zu schauen, was braucht es denn, welche Nährstoffe sind wichtig und die einfach im Kühlschrank zu horten und vielleicht auch da wieder ein bisschen reinzuspüren, was davon mag ich denn und was nicht. Das heißt ja nicht, dass man jetzt nur noch irgendwie Dinge essen muss, die einen nicht glücklich machen. Also im Gegenteil, man soll natürlich sich genährt fühlen, auch auf emotionaler Ebene. Aber ja, halt auf gut so. Und wenn man dann zum Beispiel Mealtrain organisiert und Leute für einen kochen, dann ist es halt ganz wichtig, auch die so ein bisschen zu schulen. Also mir wurde dann im Wochenbett, und das war natürlich alles ganz lieb gemeint auch teilweise, weißt du, dann wurde halt Lasagne gemacht oder die Schwiegermama hat gefragt, was ist denn Steffis Lieblingskuchen? Total lieb. Ja. Ich liebe russischen Zupfkuchen. Ich komme ja aus Ostdeutschland, da haben wir immer gerne russischen Zupfkuchen gegessen. Dann haben sie mir einen russischen Zupfkuchen gebacken und so. Auch total süß. Oh, kann süß. Man auch machen, ja. Aber die Frage ist, kann man vielleicht auch einen Kuchen backen, der vielleicht dann ganz viel Omega-3 hat, ne? Weil wir stillen ja auch, wir brauchen einfach ganz viele Ressourcen, der viele Ballaststoffe hat, einfach keine leeren Kohlenhydrate. Ja.
Banana Bread.
Ja, ich meine, man kann auch einen russischen Zupfkuchen adaptieren irgendwie. Es gibt tausend Möglichkeiten, aber es geht erstmal darum, so ein bisschen Verständnis dafür zu haben, was braucht es denn jetzt wirklich und welche Nährstoffe braucht es denn, ne? Also banalstes Beispiel ist halt Eisenzufuhr. So, welche Lebensmittel gibt es, die einfach eisenhaltig sind? Und das ist eben nicht nur immer das, was wir so klassischerweise wissen, so von wegen rote Früchte, sondern oder grün, sondern da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also man kann ganz viel mit Hirse adaptieren. Hirse ist unfassbar eisenhaltig. Und es sind so ganz kleine, banale Dinge. Und dann kann man so Lieblingsgerichte, die Frauen vielleicht haben, auch super easy adaptieren. Aber auf die Frau ist danach auch so richtig gestärkt und genährt. So.
Ja, nee, also seh ich genauso. Vor allem, was ich auch immer sage, ist, fange schon mal irgendwie beim Frühstück an. Also, dass du dir morgens jetzt nicht irgendwie so ein leeres Frühstück machst oder gar nicht frühstückst, weil ich finde, ein Frühstück ist das Einfachste am Tag einer Mama, weil meistens schläft das Baby vielleicht dann noch oder ist frisch gestillt, frisch gewickelt, macht gerade nochmal ein Powernap, auch wenn es eine stressige Nacht war. Aber morgens kriegt man es meistens hin, noch so ein bisschen zu gucken, dass man da ein bisschen Ballaststoffe vor allem auch reinbringt. Weil du weißt nie, wie dein Tag aussieht. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich frühstück nicht, ich mache mir später was zu essen. Aus später wird vielleicht dann irgendwann sogar nachmittags, abends. Ja. Und morgens kannst du es halt noch ein bisschen kontrollieren. Und also ich sehe das genauso wie du. Man kann einfach mit so kleinen Tweaks da irgendwie total gut arbeiten. Also ich habe eine Freundin, als die das Baby bekommen hat, ich habe der so, was habe ich ihr gebacken? Leinsamen, Hirse, Chia und Hanfsamen, Cracker. Einfach so, dass sie was da hat. Oder ich mache immer voll gern für meine Mädels, mache ich immer Stillkugeln oder so Energy Balls. Weil du hast dann einfach auch schon was zu Hause, wo du weißt, okay, da ist kein Scheißdreck drin einfach auch. Ja. Ne? Und also bei mir war es genauso. Meiner hat mich im Wochenbett versorgt mit, was gab es dann? TK-Pizza, Schlemmerfilet. Ne? Also weil er hat halt sein Bestes auf jeden Fall gegeben, weil er ist jetzt nicht der größte Koch. Aber da war es dann auch so. Und ich habe halt niemanden sonst gefragt gehabt. Und jetzt zweites Wochenbett, ne? Klar, ich habe dann auch den Elmar. Der hat dann einfach uns Essen vor die Tür gestellt gehabt. Und der wusste, okay, Laura möchte das irgendwie auch vegan halten. auf keinen Fall was mit Zucker oder Konservierungsstoffen. Das heißt, ich hatte so ungefähr auch ein bisschen einen privaten Koch. Und deswegen sind zum Beispiel auch die Nurimam-Gerichte ja auch so ausgeliefert, dass du sagst, die sind vegan, weil du halt dann auch um diese Mahlzeit herum gucken kannst, was du sonst noch gerne magst. Aber halt eine Mahlzeit, wo du weißt, okay, da habe ich kein schlechtes Gewissen und ich bekomme Energie zurück oder ich bekomme
Ja.
diese Wärme zurück. Und deswegen, also was du jetzt auch gesagt hast, so kleinen Tweaks, ne? Also wo man es auch
Ja.
denkt. Aber es ist halt irgendwie auch so ein bisschen verloren gegangen, was das angeht, ne?
Und also wie du sagst, so Frühstück ist mal total wichtig, um so den Tag quasi zu definieren. Und es ist eigentlich auch super simpel. Also ich meine, man kann mit einem warmen Porridge starten, man kann mit einem Conchi starten. Das ist was, das kann man vorbereiten. Das steht dann im Kühlschrank, da nimmt man immer 3 Löffel raus. Ich bereite das dann für die PartnerInnen irgendwie vor und sage, guck mal, ihr habt jetzt für 4 Tage da in der Tupperdose, sagt man nicht mehr Tupperdose, ne? Die ist natürlich aus Glas, aber wurscht. Also, ihr wisst, was ich meine. Da ist jetzt das Porridge oder das Conchi drin. Dann nimmst du dann 3 Löffel raus, tust es in den Topf, wärmst es bitte auf. Dann schaust du, dass du irgendwie der frisch gebackenen Mama ein weiches Ei dazu kochst, wenn sie nicht vegan sind, weil das einfach unfassbar viel Nährstoffe hat. Das war so, mein Frühstück sah im Wochenbett jeden Tag gleich aus. Ich habe immer bekommen Porridge mit so Aronia-Saft drin und so Aronia-Beeren, alles so schön dunkelrot. Und dann wollte ich immer. Also man darf auch ein bisschen so dem Körper vertrauen. Ich wollte immer ein weiches Ei. Ich habe vorher nie weiche Eier gegessen und im Wochenbett war ich so, ich brauche dieses weiche Ei und ein frisch gepresster Orangensaft. Das war mein Frühstück über viele Wochen lang. Immer dasselbe. Ich brauchte so diese Contenance tatsächlich. Und das kann total einfach und simpel sein. Also man muss da irgendwie gar nicht super kompliziert denken, aber ein Croissant zu essen zum Frühstück oder einen Kaffee zu trinken, sind nur leere Kohlenhydrate und man definiert mit diesem Frühstück tatsächlich so diesen Blutzuckerspiegel auch für den ganzen Tag. Und wenn ich dort mit leeren Kohlenhydraten starte und was machen diese Kohlenhydrate? Die werden zu Zucker im Körper, dann muss ich den ganzen Tag versuchen, diesen Spiegel hochzuhalten. Und jedes Mal, wenn quasi mein Level unter diesem Spiegel sinkt, muss ich wieder Zucker nachführen. Und dann bin ich in so einer Schleife drin, die nicht mehr cool ist. Also morgens ruhig, wenn man kann, nicht unbedingt zu süß frühstücken, proteinhaltig, nicht so viele leere Kohlenhydrate, Ballaststoffe. Dann ist man einfach ganz, startet man ganz anders in diesen Tag. Und das ist so ein Mami-Lifehack, der gilt ja nicht nur postpartum, postpartum is forever, sondern ein guter Start in den Tag ist einfach, wenn man sich zumindest für dieses Frühstück Zeit nimmt, so. Und viele wissen das vielleicht, die mich kennen. Ich pendle mit meinem Sohn morgens immer sehr lange in den Kindergarten. Ich schaue halt, dass ich mir das einpacke, mitnehme und dann halt, ist jetzt auch nicht der gesündeste Way, aber an der Ampel dann irgendwie esse, damit ich zumindest irgendwie nicht diese Mahlzeit aus Versehen überspringe, weil das passiert dann ganz, ganz schnell. Ich komme damit auch gut klar bis 14 Uhr. Und dann fällt aber das Energielevel so krass, dass ich nicht mehr aufstoppen kann. So. Und genau, das ist einfach, es gibt so simple Möglichkeiten, ein bisschen reinzuspüren. Und am besten fängt man damit eigentlich schon in der Schwangerschaft an, mal zu schauen, okay, wie sind meine Ernährungsgewohnheiten, was kann ich ändern, was kann ich jetzt schon quasi etablieren. Meal Prepping ist also best, einfach immer vorgekochte Kartoffeln, Quinoa, einfach so einfach, wo man so diese geilen Glasbehälter hat und da sind so Dinge vorgekocht drin, weil wenn dann die Zeit knapp wird und man nicht genau weiß, was man essen soll, vereinfacht das so viel, wenn man weiß, okay, da ist einfach eine Riesendose Quinoa, Porridge, whatever. So.
Das was
Oder
da.
man hat eben die Nurimam. Ich habe ja auch ganz oft, ich mache jetzt schon wieder Werbung, ich habe so eine Schublade, da sind immer die Nurimam-Produkte drin. Und wenn ich irgendwie einen stressigen Alltag habe, dann weiß ich, okay, und dann mache ich jetzt dieses Glas auf und mache mir das warm und habe aber irgendwie ein geiles Essen, das auch meinem Kind schmeckt und mir einfach Nährstoffe und Power gibt. Und ich muss nichts weiter dafür tun, als vielleicht nochmal meinen Kühlschrank aufzumachen und die vorgekochte Pasta, Kartoffeln, soll man machen, habe ich jetzt gelernt von meiner Mama, resistente Stärke, Nudeln und Kartoffeln immer vorkochen und mindestens einen Tag im Kühlschrank lagern. Haben wir letztens schon drüber gesprochen,
Genau,
ne?
wir wissen es ja,
Wichtig,
genau.
müssen
Aber
alle
ich habe
wissen.
das auch direkt weitergegeben. Ich habe da auch gesagt, so, also, ne, vorkochen. Aber das ist das, was du eben auch sagst. Und das meine ich auch mit dem, du wirst nicht, also durch solche Sachen, was ist jetzt auch irgendwie, ob das jetzt vorgekocht ist, ob du für dich kochen lässt, ob du jemanden zum Beispiel uns jetzt irgendwie bestellst, du wirst dadurch ein bisschen gehalten, weil wir wissen alle, wie stressig ein Alltag ist. Und das ist auch, fängt beim Baby ja auch an. Und manchmal denkst du, ich schaffe überhaupt nichts oder ich schaffe alles nur noch irgendwie so in halber Geschwindigkeit. Und wenn du dann einfach etwas hast, wo du selber gehalten wirst, weil du musst den ganzen Tag halten, du musst den ganzen Tag dich um andere Bedürfnisse kümmern. Man kommt da immer irgendwann zu kurz. Und wenn du dann auch sagst, allein Quinoa vorkochen, dauert wie lange? 10 Minuten, wenn überhaupt. Und es läuft ja nebenher auf dem Herd. Und du hast einfach was für 2, 3 Tage da, wo du einfach eine gesunde Quelle hast, die dir nicht nur irgendwie Eisenproteine, sondern alles Mögliche irgendwie auch nochmal einfacher macht, weil du dann dazu irgendwas mit aufwärmen kannst. Ob das jetzt eine Nurimam Bolognese oder was auch immer ist. Aber du hast halt einfach eine Grundlage da, wo du sogar auch sagst, ich kann einen Salat draus machen oder so, was du auch erzählt hattest, da machst du dann das Gemüse, was da ist, schneidest du dir rein. Und das ist so easy. Und wie gesagt, gesundes Essen muss nicht schwierig sein. Also ist ehrlich gesagt für mich immer noch das Leichteste, als wenn ich mir überlege, okay, ich muss jetzt hier voll irgendwie das Riesenmenü machen. Nee, also gesundes Essen ist simpel, es ist schnell und vor allem, es füttert nicht nur den Bauch, sondern irgendwie auch den Kopf. Und das ist im Mutteralltag so wichtig. Und dieses, ich werde in dem Moment gehalten, weil ich habe was da. Ich muss nicht jetzt mir auch noch Gedanken machen, was auf den Teller muss irgendwie.
Aber weißt du, das ist auch, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie diese Pioniersarbeit im Bezug auf das Wochenbett. Weil ich glaube, wir müssen auch da uns mal hinsetzen. Und im besten Fall macht man das wirklich einfach schon in der Schwangerschaft und hat vielleicht jemanden an der Seite, eine Doula, Ernährungsberaterin, die so ein bisschen diese Impulse auch gibt. Wir müssen einmal hinterfragen, was sind meine Zugänge zur Ernährung? Was sind meine Glaubenssätze? Womit bin ich groß geworden? Weil wir sind ja sozialisiert worden. Ne? Also zum einen haben wir ein kulturelles Erbe. Was die Frage anbelangt, okay, was essen wir eigentlich, wie essen wir? Und zum anderen haben wir natürlich irgendwie Familiengegebenheiten, mit denen wir groß geworden sind, die definiert haben, okay, was bedeutet denn Essen für uns? Ist das Nahrung? Oder renne ich zwischendrin irgendwie durchs Haus und schiebe mir schnell irgendwas im Mund oder hole mir was on the go? Das ist nicht immer total verkehrt, aber ja, es definiert einfach so ein bisschen, wie ist unser Zugang dazu? Und ich bin schon dankbarerweise damit groß geworden, dass Essen immer zelebriert wurde, dass das immer schön angerichtet wurde, dass es nie irgendwie eine Plastikpackung gab, die auf den Tisch gekommen ist, sondern es wurde immer in Schälchen gefüllt und man wusste immer im besten Fall, wo kommt dann Nahrungsmittel her. Je weniger verarbeitet das war, umso besser. Und deswegen habe ich natürlich ein großes Glück, dass das für mich immer schon ein Stück weit wichtig war. Und es ist spannend bei meiner Familie, wir evolven da so zusammen so ein bisschen. Es wird immer absurder, wie gesund das alles sein muss und wer was über irgendwelche Lebensmittel weiß. Aber der Grundgedanke, diese Herangehensweise, der war eben schon immer da und viele haben das aber nicht. Und das ist nicht schlimm, da soll keiner mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen. Aber das darf man einfach mal hinterfragen und schauen, okay, was hat denn mein Zugang zu Essen geprägt? Habe ich vielleicht sogar eine Erfahrung mit einer Essstörung gemacht und irgendwie gar keinen schönen Zugang zu essen. Ja. Und das sind alles Dinge, die muss man sich, finde ich, anschauen, so, weil es bleibt einfach voll wichtig, gut genährt zu sein. Und wir geben natürlich im Umkehrschluss dann auch richtig viel an unsere Kinder weiter. Ne? Also wenn wir uns das selber einräumen und erkennen, das ist wichtig, dann werden unsere Kinder das ganz einfach übernehmen. So.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem überleg dir mal, wie viel Zeit hast du damit verbracht, dich um das Thema Babybrei zu kümmern? Also bei mir erstes Kind, ich glaube, ich habe 4 Bücher mir angeguckt. Dann habe ich ja auch, weil Anspruch war ja bei mir jetzt nicht gerade gering, weil ich habe alle Brei selber gemacht, im Thermomix, alles selber. Ich habe dann auch, und ich bin Vegetarier, ne? Also das heißt, ich habe dann auch gesagt, okay, mein Kind braucht ja Fleisch. Das heißt, ich habe dann auch so rohes Fleisch im Thermo erstmal gehackt. Also ich habe mich so damit auseinandergesetzt, was wie zusammengesetzt wird. Dann wollte ich auch noch, dass es am besten noch glutenfrei am Anfang ist. Und dann welche, dass auf jeden Fall mindestens 2 Gemüsesorten reinkommen. Und welches Öl mache ich rein? Und Hirse hier und Buchweizen da. Und meine Ernährung war so on the go. Und das ist halt... und war ich ganz dankbar, dass ich da den Ernährungsberater auch gestartet habe, weil du guckst dann endlich mal auch auf dich und das, was du auch vorlebst, also meine Kinder mit Unterbrechung, klar, aber meine Kinder essen Gemüse, meine Tochter liebt Brokkoli, die macht den Reis zur Seite und sagt Brokkoli, also die will nur Brokkoli und das ist auch, weil ich halt auch das total zelebriere, ich habe auch einen kleinen, ich bin auch ein bisschen gaga, weil zum Beispiel Grünkohl, Brokkoli, Zucchini, also das sind ja so meine, die sind immer da und ich mache die überall rein, könnt die auch am liebsten roh essen, Aber es ist, so wird es halt auch von den Kindern übernommen. Und meine Kinder haben noch nie hinterfragt, wenn ich einen grünen Smoothie getrunken habe, haben die nicht eben gesagt, so, was ist da drin? Sondern meine Kinder sagen dann, Mama, ich auch. Und wollen dann auch ihre fancy Smoothie-Becher und trinken einen grünen Smoothie. Und da wird dann nicht danach gesagt, wow, ich habe einen grünen Smoothie getrunken, sondern das wird hingenommen, weil das ist einfach lecker. Und das ist aber so dieses, was ich gerade zum Babybrei gesagt habe. Wie man sich damit auseinandersetzt, auch die Gespräche so zwischen Müttern, so, also ich habe das jetzt versucht und dies und das und jenes, habe ich noch nie erlebt, dass sich Frauen dahingesetzt haben und gesagt, also ich habe heute hier so und dies und das und bin jetzt voll mit dem und da drin. Aber wie geil das wäre, dass du dich auf dem Spielplatz triffst mit anderen Müttern und dich über dich und deine Ernährung mal unterhalten kannst, ohne dass es gejudged wird, ohne dass sie dich schief angucken und ohne dass man sich so gegenseitig runterzieht. So dieses, ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch, dieses, also ich habe heute Nacht 2 Stunden geschlafen. Boah, ich habe heute Nacht nur 1 Stunde geschlafen, weißt du? Sondern dass du dich hinsetzt und sagst, geil, ich habe so ein geiles Pesto-Rezept und das ist komplett gesund. Und das fehlt. Also, dass du nicht sagst, so, ich, für meine Kinder mache ich glutenfreie, zuckerfreie Kekse. Mach die doch für dich auch, ne? Und das ist halt so wichtig.
Es stimmt, es gibt auch, finde ich, gerade wieder so ein bisschen so eine Motherhood-Bewegung, wo es so ein bisschen darum geht, wem geht es nicht schlechter, aber wer ist quasi die schlechtere Mutter und arbeitet noch mehr gegen dieses, okay, wir machen alles richtig, weißt du? Da wird dann halt zelebriert, dass man irgendwie im Freibad sitzt und Pommes mit Mayo isst. Ich habe überhaupt nichts gegen Pommes mit Mayo. Jeder soll mal ab und zu Pommes mit Mayo essen. Es geht immer um die richtige Balance, aber so dieses Motherhood Goals, ne? Und ich habe heute nur 2 Stunden geschlafen und deswegen gab es jetzt zum Frühstück einen Schokoladen-Osterhasen und ja, was auch immer. Solche Tage gibt es natürlich und das ist auch völlig legitim. Also mein Sohn isst alles, auch mal einen Schokoladen-Osterhasen, aber eben auch Celery-Sticks mit Hummus, weil ich eben so auch lebe, so, ne? Und weil ich ihm dann aber schon sage, du ganz ehrlich, der Schoko-Osterhase, den gönnst du dir jetzt. Aber der ist voller Zucker. Danach trinken wir Wasser. Also, dass er halt auch ein Verständnis dafür bekommt. Es gibt keine Verbote bei mir, aber es gibt einfach so ein bisschen Wissen, das ich ihm mit auf den Weg gebe. Und er sieht mich jetzt eher nicht in Schokoladenosterhasen essen, aber ich stehe auch nicht so drauf. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, es ist auch, das sehe ich auch bei Geburten zum Beispiel, dass die Frauen sich dann so ein bisschen betteln, so je krasser und schlimmer, traumatischer die Geburt war, umso, weiß ich jetzt auch nicht, umso besser, aber damit wird sich so ein bisschen gebrüstet. Und irgendwie finde ich das schade, dass es irgendwie immer nur so dieses Schwarz-Weiß gibt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Weißt du, es gibt immer nur so irgendwie dieses Entweder-Oder. Ich mache es richtig geil und bei mir ist alles so super healthy und meine Kinder sind zuckerfrei und antiautoritär und dürfen dies und das nicht und Spielzeug ist nur aus zertifiziertem Holz aus Europa, keine Ahnung. Da kriege ich dann auch immer so die Krise und denke so, ja, okay. Oder es ist genau die other way around. Ne, bei uns ist alles irgendwie second hand und wenn mein Kind, keine Ahnung, Salzstangen essen will zum Frühstück, Mittag und Abendbrot, dann ist das so. Ich finde, da fehlt dann immer so ein bisschen die Balance so. Und ich glaube, das liegt einfach wirklich ganz viel auch so an Glaubenssätzen, wie einfach machen wir es uns oder wie einfach fällt es uns, eben mit diesen Dingen umzugehen. Und ja, es könnte sehr easy sein. Und damit, wir legen dafür so ein bisschen die Weichen einfach in dieser unmittelbaren Zeit nach der Geburt. Und wir können uns darauf vorbereiten. Und das dankbarste Kompliment, was ich bekomme, wenn ich als Wochenbettköchin bei Familien war, gerade wenn die Frauen dann vorher so sagen, der Partner, das sind oft die Männer, ist jetzt nicht so, der will dieses Essen nicht haben, der macht sich dann was Eigenes und so und dann kostet er aber doch und plötzlich kommt er so und sagt, boah, das letzte Mal, das war ganz cool, kannst du das nochmal machen? Und dann verabschieden sie mich mit dem Kommentar, dass es voll schön wäre, wenn ich nochmal kommen würde und ihnen zeigen würde, wie gewisse Gerichte gehen, weil sie wollen da jetzt langfristig was verändern. Und das finde ich dann so total schön, weil wir wirklich so in dieser Zeit nochmal neue Weichen legen, auch für ein anderes Familienleben so, ne? Und ja,
Aber
Ernährung ist super wichtig einfach. Und es könnte total easy sein, wenn wir damit irgendwie anders umgehen. Aber wenn du dir aktuelle Ernährungspyramiden anschaust, was immer noch vermittelt wird, also Entschuldigung, da steht immer noch unten Kohlenhydrate, dann weiß ich gar nicht, kommt als nächstes Fleisch, ne, Milchprodukte, glaube ich, dann oder Gemüse. Ich weiß, auf jeden Fall sind diese Ernährungspyramiden sind immer noch komplett falsch. einfach, ich denke mir so, hä? Aber wir wissen es doch jetzt schon besser. Warum wird das immer noch so vermittelt? So, das hängt noch an so Arztpraxen, hängen noch diese Ernährungspyramiden, wo ich denke, ich möchte einfach mit so einem schwarzen Edding drüber malen.
Und so, nein.
Und dann einfach lying, it's a lie, weißt du, so. Und dann alle so, okay, was ist mit ihr los? Wir haben da einfach immer noch ein total, es wird ein total falsches Wissen vermittelt, so. Meine ja. Eltern sagen manchmal heute noch so zu meinem Sohn, aber das Brot isst du jetzt wenigstens noch nicht. Ich denke, das Brot muss er als allerletztes essen. Also ehrlicherweise, wenn wir jetzt logisch mal herangehen und schauen, was braucht denn der Körper eigentlich? Aber es fängt halt mit Wissen an, es fängt mit Aufklärung an. Und da ist wieder Doula-Arbeit, das, was du machst. Ne? Also es ist einfach ganz, ganz viel, sich mal auseinandersetzen, okay, was brauche ich denn eigentlich an Nährstoffen? Und wirklich mal hinterfragen, was habe ich gelernt, was davon ist vielleicht falsch, was kann ich sukzessive überschreiben? Das ist nicht so einfach, aber da geht es so um Micro-Habits. Da geht es darum, so ganz kleine Impulse zu setzen und Veränderungen zu schaffen.
Genau, und das kann eben schon im Wochenbett einfach starten. Und ich finde, das war jetzt auch so das perfekte Abschlusswort.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir nörden sonst jetzt hier ab, oder? Es wird immer länger davon. Das kann sich ja keiner mehr anhören.
Aber ich finde, das war jetzt einfach so ein cooler Abschluss auch. Und jetzt trotzdem noch, wenn man dich finden will, also ich glaube, nach unserem Talk sowieso, erzähl mir mal, wo kann man dich überall finden? Ich packe das natürlich in die Shownotes. Aber trotzdem, sag uns noch mal ganz kurz, wo man dich findet und wie man sich am besten mit dir connecten kann auch.
Genau, also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ihr über meine Website geht, www.warrior-woman.net, und da findet ihr auch alle anderen Projekte, findet ihr das Postpartum-Doula-Training, ihr findet eine Community-Plattform Art of Being Woman, wo es so Online-Festivals gibt, und ihr findet mein Label Yoni Yoni zum Thema Vaginal Steaming, damals gar nicht drüber geredet, aber
kommt noch, das, machen wir nochmal eine Folge.
Nein, nein, passt alles voll gut. Wir müssen gar nicht über alles reden, aber da sind quasi einmal so alle Projekte aufgelistet. Genau, und ich glaube, über Warrior Woman ist mal so der einfachste Zugang, um mich zu finden.
Und da
findet
ihr
auch alle Kontakte.
Und zum Lesen auf jeden Fall dein Buch. Also,
ach so, ja, okay.
Also dieses Buch, ich habe das ja, also bei mir ist ja witzig, ich habe das auf dem Nachttisch immer noch liegen, weil ich habe das ja, bevor wir sozusagen das Doula-Training gestartet haben, habe ich das gekauft gehabt, und das liegt seitdem auf dem Nachttisch, und ich koche auch einfach super gerne draus und lese einfach auch super gerne draus. Also Milk and Mother auf jeden Fall auch sofort bestellen.
Ist so witzig, ich vergesse manchmal, was für Projekte es eigentlich in den letzten 6 Jahren so gab. Und dann denke ich mal,
alles einfach eine Wonder Woman.
Naja, nein, aber das Milk and Mother, das Buch ist im Wochenbett entstanden, aus diesem Bedürfnis heraus, dass ich gemerkt habe, wow, es gibt so viele Defizite, so viele Dinge, die ich nicht weiß, die ich nicht wusste über diese Zeit. Warum ist das so? Welches Buch hätte ich gern gelesen? Und dann ist dieses Buch entstanden. So wie Nurimam wahrscheinlich entstanden ist, weil du gemerkt hast, okay, da braucht es einfach was. Und da sind wir wieder bei dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Mutterschaft verändert einfach so krass, dass dann oft viele Dinge auch beruflich sich verändern und im Umfeld, dass man einfach neue Wege geht. Und so war das eben auch. Da sind ganz viele Projekte einfach entstanden.
Einfach wunderschön. Mensch, vielen Dank dir.
Danke, dass ich da sein durfte. Es war sehr, sehr schön. Es sind eine Stunde, 10 Minuten. Oh Gott, alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Chapeau, vielen Dank.
Auf jeden Fall. Love you. Aber nochmal vielen, vielen Dank, und auf jeden Fall connecten, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Ebenso. Ciao. Ciao.
Du liebe Mama, das war eine neue Podcast-Folge von Nurimam, und wenn du noch nicht Teil der Nurimam-Familie bist, solltest du ganz, ganz schnell auf unsere Instagram-Seite gehen, nurimam.de, und Teil der Family werden, und melde dich auch super gerne für den Newsletter an. Und wenn du dann auf unserer Webseite bist, schau dir mal gerne unsere Boxen an. Da sind ganz, ganz leckere Gerichte mit dabei, und auch unser Nurimam Tonic ist dann mit dabei. Es ist ein ganz tolles Getränk, was du kalt und auch warm genießen kannst. Und gibt dir auf jeden Fall nicht nur Energie, sondern mischt auch ein bisschen deinen Eisenwert ein bisschen auf. Und unsere Gerichte sind für alle Mamis nicht nur im Wochenbett und auch nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch für den Mama-Alltag einfach wahnsinnig gut geeignet, denn deine Kiddies werden unsere Gerichte lieben. Dein Mann wird gar nicht merken, dass es eine vegane Bolognese ist. Und es erleichtert dir einfach auch manchmal den Mama-Alltag. Du kannst mit den Nurimam-Gerichten verschiedene Essen nicht nur aufpeppen, sondern hast auch einfach eine komplette Mahlzeit, die entweder für mittags oder abends einfach super geeignet ist. Und die gibt es in zwei Größen. Einmal in 1-Liter-Gläsern, einmal in 760-Milliliter-Gläsern. Also es reicht einmal für zwei Personen, auch die große für die ganze Family. Und auf jeden Fall solltest du bei uns mal vorbeischauen und wir freuen uns auf jeden Fall auf dich. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf.